Die Fähigkeit, Daten zu erheben, richtig auszuwerten und darauf basierend gute Entscheidungen zu treffen, ist für jedes Amazon-Business da draußen essentiell. Im heutigen Interview haben wir den Research-Experten Christian Heidorn zu Gast und er gewährt uns tiefe Einblicke in seine Vorgehensweisen, Gedanken und seine Tools. Viel Spaß bei diesem Interview. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge des Verlagsniveau Podcast und heute tatsächlich mal mit einer Spezialfolge, denn wir haben Christian Heidorn zu Gast. Christian Heidorn wird wahrscheinlich vielen von euch ein Begriff sein, denn er gibt regelmäßig den sogenannten Heidorn Report im Amazon MBA Business raus. In diesem Report arbeitet er ganz, ganz viele Daten rund um das T-Shirt-Business auf und gibt den T-Shirt-Business-Leuten Research-Methoden und so weiter mit an die Hand. Und da haben wir uns gedacht, hey, pass auf, wir laden den Christian mal ein und befragen ihn einfach zu diesen ganzen Research-Themen, wie er den Markt einschätzt, wie man seine Nischenrecherche gestalten sollte, welche Rolle Saisonalitäten spielen, welche Tools er für seine Daten und für sein Research genau nutzt und so weiter. Ich kann schon mal vorwegnehmen, das wird eine sehr, sehr lange Folge, also lehnt euch zurück, hört mal rein und ich freue mich jetzt auf das Interview. Alright, Christian, herzlich willkommen bei uns im Verlagsniveau Podcast. Uns freut es sehr, dass du dir die Zeit genommen hast, dich hier auf dieses Gespräch einzulassen. Ich würde sagen, ganz am Anfang, stell dich doch den Leuten noch mal kurz vor. Ein paar Leute werden dich sicherlich aus dem MBA-Bereich kennen, aber sag noch mal so, wie war dein Werdegang und woher kommt deine Affinität zu diesem ganzen Research-Thema?
Mhm. Also zunächst mal vielen Dank für die Einladung. Freut mich, hier mal bei euch zu sein. Auch wenn es natürlich grundsätzlich aus dem POD-Bereich alles hier stammt, ist es auch schön, mal in andere Ecken hineinzuschauen. Ja, ganz kurz zu meiner Person. Also der Name Christian Heidorn. Man kennt mich vorrangig aus dem ganzen Merch- und Print-on-Demand-Bereich. Gerade so, wenn es um Shirts, Hoodies und so Krams geht. Ja, ich bin ein bisschen kompliziert immer, wenn man mich fragt, wo kommst du eigentlich her? Ich muss dann immer sagen, ich bin gebürtiger Bonner. Und da hört es dann auch schon auf, weil eigentlich habe ich den Großteil meines Lebens im Ausland gelebt. Bin viel umgezogen als Kind aufgrund des Jobs meines Vaters. Ein bisschen überall gewesen, habe deswegen auch die Schule größtenteils auch im Ausland absolviert. Bin dann allerdings später zum Studium zurück nach Deutschland gekommen. Keine Ahnung, vielleicht weil das Studium kostenlos ist, wer weiß. Ne? Und bin dann ganz schnöde ins BWL reingegangen. Ganz, ganz trocken. Habe dann aber für BWLer einen relativ klassischen Werdegang gemacht. Alles versucht abzuklappern, von Banking bis Consulting. Und bin dann aber nach der Finanzkrise erstmal, ja, wurde gekündigt, bevor ich überhaupt angefangen hatte. Und ja, ziemlich hart damals. Und der Witz ist, bevor ich dann danach endgültig bei der Shell anfing, im Ölgeschäft, hatte ich damals schon den Grundstein gesetzt für meine, ich nenne es jetzt mal, Print-on-Demand-Karriere. Weil ich damals erstmalig mit Spreadshirt in dieser ganzen verdammten Zeit, als ich in Berlin versuchte, mich überall zu bewerben, Spreadshirt-Designs hochgeladen habe und das erste Geld verdient habe nebenbei. Geil. Und da fing das Ganze an, so als Nebenberuf. Und habe aber dann erstmal bei der Shell 8 Jahre lang gearbeitet, war auch eine coole Zeit. Alles dort gemacht, von Marketing, Vertrieb, Supply Chain, bis hin zu Versorgungsverträgen für die Schweiz am Ende verhandelt. Und irgendwann musste ich aber dann mich dazu entscheiden, jetzt ist die Zeit. Und habe gekündigt, mich selbstständig gemacht. Und du hattest es angesprochen, Tom, ne, die Affinität zu Research. Ich weiß gar nicht, ob ich so klassischen Affinität zu Research in dem Sinne habe. Das ist einfach so ein bisschen zu mir gekommen. Also ich erinnere mich noch stark zurück. Ich hatte das Glück, ein paar gute Lehrer zu haben in meiner Schulzeit. Und die haben damals einem vor allem viel beigebracht, wie man sich selbst Dinge beibringt. Ja, und das ist ja auch eine andere Form von Research. Mhm. Ja. Und ich kann ehrlich gesagt gar nicht so gut mit Text. Ich bin vor allem extrem visueller Mensch. Und für mich passt aber Research und visuelle Dinge sehr gut zusammen, weil um die Essenz von Daten quasi zu reduzieren auf ihren Kern, musst du sie visualisieren aus meiner Sicht. Und es hat mir immer sehr viel Spaß gemacht, vor allem auch Charts zu bauen. Hat bei Consulting unheimlich gut geholfen. Bullshit-Aussagen in Grafiken darzustellen. Und ich weiß nicht, ich habe einfach, glaube ich, ein Händchen dafür. Also, weil mich auch viele Dinge interessieren und deswegen lese ich viel, informiere mich, ja, und versuche zu verstehen, was ist der Kern der Sache, ne?
Und hattest damals, also du bist ja, für mich bist du so einer der OGs im T-Shirt-Business eigentlich, hattest damals auch schon bei dir im T-Shirt, also als du angefangen hast mit dem T-Shirt-Business, hatte da Research für dich schon eine besondere Rolle? Oder wie du gesagt hast, ist es einfach so mit der Zeit irgendwie gewachsen und du hast dich mehr dafür interessiert? Weil am Anfang war das doch eigentlich noch mehr so wahrscheinlich, dass man eigentlich hochladen konnte, was man wollte und es hat irgendwie halbwegs funktioniert, oder?
Ich würde nicht sagen, dass du hochladen konntest, was du wolltest, das nicht. Aber natürlich war es so, dass, also wenn du 2008 angefangen hast, so wie ich, ja, dann war das ein ziemlich grünes Feld. Da konntest du dich schon austoben. Das habe ich auch gemacht und habe das relativ früh arg industriell betrieben, weil ich halt auch noch programmieren kann und habe dann halt so ein paar Workarounds mir selbst gebastelt, die gerade auf Spreadshirt Dinge ermöglicht haben, die heute nicht mehr möglich sind. Und Research war nicht so anspruchsvoll wie heutzutage. Du konntest nicht alles hochladen, aber wenn du halt, ich sag mal, einen ganz simplen Abgleich gemacht hast, du hast geguckt, was gibt es auf Spreadshirt und was ist überall im Internet beliebt, ja, dann reduzierte sich deine Recherche auf, was sind die beliebtesten 5000 Sprüche, die es im Englischen so gibt. Und dann machst du daraus Grafiken und lädst sie hoch.
Ja. Ah, und also viel Clickwork eigentlich dann in dem Sinne.
Sehr viel Clickwork. Und insofern war es keine intensive Recherche in der Form, wie du es halt heutzutage machen würdest. Ne? Man musste halt damals auch noch nicht so arg in die Ultra-Nische reingehen. Damals konntest du auch erstmal das einfache Geschäft abgrasen.
Und wie war dann der Übergang zur MBA? Du bist dann einfach irgendwann, kam dann MBA und dann bist du von Spreadshirt und den ganzen externen Plattformen quasi auf Amazon gewechselt oder wie kann ich mir das vorstellen?
Na, also ich hatte damals mich vor allem auf Spreadshirt konzentriert, deswegen, weil es dann einfach so gut lief, ja. Also mein bestes Jahr damals auf Spreadshirt allein war ja 2012, als ich um die 100.000 Euro in Summe neben meinem regulären, gut bezahlten Job halt einkaschiert habe. Also das war schon mega motivierend, aber da hast du auch nicht mehr viel Energie, sozusagen dich um anderes zu kümmern. Ich muss gestehen, ich bin auf MBA erst relativ spät gestoßen durch Zufall, weil mir Felix Schuld, den einige vielleicht hier zuhören, vielleicht auch kennen, in einem Telefonat davon erzählt hatte. Und da bin ich ja hellhörig geworden und dachte mir, ach Mist, da muss ich auch noch warten, bis ich angenommen werde. Ja gut, schnell anmelden, mal gucken. Und das ging dann auch relativ fix. Und dann habe ich aber relativ schnell auch gemerkt, dass anders als jetzt bei Spreadshirt, MBA natürlich eine Welt eröffnete, die es vorher nicht gab, wo du auf einmal Daten hattest, wo du viel zielgenauer eigentlich gucken konntest, was suchen die Leute? Ja, weil einfach diese Daten verfügbar waren, die halt aber nicht bei diesen ganzen kleineren Plattformen preisgegeben werden. Ne? Und das war dann der Trigger, weil man halt auch schnell gemerkt hat, okay, Amazon ist halt ein großes Rad. Und auch wenn es noch klein ist, das wird größer. Ne? Das war so der Wendepunkt ist, glaube ich, falsch, weil ich meine, ich habe ja immer noch meine alten Accounts, ne? Die bei Spreadshirt und so. Und da, ich meine, das ist alles weniger geworden über die Zeit, weil man halt keine Energie mehr reinsteckt. Aber die sind schon schwer tot zu kriegen.
Ja.
So. Das kennen wir bei KDP auch. Das ist auch so. Ich habe auch so das Gefühl, wenn du einmal ein gewisses Grundrauschen hast, darunter geht es dann auch nicht mehr. So nach dem Motto, also in einem Buch wird immer ein bisschen was abwerfen, wenn es vernünftig aufgesetzt wurde, weil du ja immer noch für die Keyword rankst. Und solange das halbwegs einen vernünftigen Bewertungsschnitt hat, dann sind die nicht tot zu kriegen.
Das ist bei mir auch so, bei MBA kann ich das auch bestätigen, weil ich habe auch einen MBA-Account, weil ich ja vor KDP auch Match bei Amazon gemacht habe. Und der wirft, also ich habe gerade heute jetzt, also auch die Woche in der Vorbereitung auf die Folge noch mal ein bisschen reingeguckt, so habe sogar auch überlegt, ob ich das nicht mal wiederbeleben sollte, weil eigentlich habe ich da auch noch was in der Hand, was einem eigentlich auch noch ein gutes passives Einkommen einbringen könnte. Aber der bringt mir auch so $300 im Monat ein, ohne dass ich irgendwas machen muss. Also ist jetzt nicht schlecht. Also dafür, dass ich da seit bestimmt 2 Jahren eigentlich nichts mehr gemacht habe, ist das eigentlich... Ist halt fast ein Minijob so, ne? Ist schon
cool. Also man profitiert natürlich auch ein Stück weit einfach davon, dass die uralt sind dann. Ne? Also dass das schon so lange da ist, dann haben die halt schon Bewertungen, dann verfestigen die sich. Also das Das ist wie so ein Wein, der halt immer besser wird über die Jahre. Ne? und witzigerweise ist das auch trotz all der Veränderungen, die auch auf so Plattformen wie Spreadshirt vorgenommen wurden, bei dem Pricing und so, ist es so, dass es ist sogar eher fast wie beim Krypto. Es ist nicht so ganz der Hebel, aber einfach warten. Einfach warten. Und dann, das wird schon.
Geduld ist in unserem Geschäft rar bei vielen Leuten.
Ja, genau. Das stimmt.
Wie ging es dann weiter? Also ich denke mal, die meisten hier werden dich durch deinen Report kennen. Wie ist diese Sache überhaupt entstanden? Ich meine, du hast ja schon gesagt, durch die Shell und deine ganzen Consulting-Jobs und so weiter hast du schon sehr, sehr viel mit Daten zu tun gehabt. Aber woraus ist dann dieser Report entstanden, den so viele genießen?
Auch das wieder aus einem Gespräch mit Felix heraus. Man muss einfach, ja, weil wir ja öfters mal telefonieren und uns austauschen. Yeah. Und da entstehen halt auch einfach Ideen. Und was uns einfach aufgefallen war, dass es ist ja so, dass es auch andere, gerade aus dem englischsprachigen Raum gibt, die solche Reports, natürlich anders gestrickt, auch anbieten. Da kann man ganz explizit erwähnen, den Michael Essany, der ist halt ein Journalist, ja, oder Autor, der schreibt halt besonders gut. Ja. Der hat halt einen sehr beliebten Report, den er irgendwie einmal die Woche rausgebracht hat. Der war allerdings nicht so extrem datenbasiert, wie es jetzt bei mir ist, sondern der hat einfach Ideen quasi den Leuten gegeben. Und es ist aber ja so, dass gerade in der deutschsprachigen Raum nach wie vor natürlich nicht alle sich mega sicher fühlen im Englischen. Ja, und die auch gerne etwas haben, oder ich sag mal so, das ist ähnlich wie mit Hollywood-Filmen. Der deutsche Markt ist groß genug, sodass es sich lohnt und auch Sinn macht, eine deutsche Variante von dem Produkt sozusagen anzubieten. Mhm. Und dann haben wir damals aber, so wie ich eigentlich fast jedes neue Projekt beginne, nicht erstmal losgelegt und was gemacht, sondern wir haben erstmal gefragt, Leute, das ist so unsere Idee. Was haltet ihr davon? Und wenn wir sowas machen würden, was würdet ihr gerne daran sehen wollen? Und da gab es eine extrem große Resonanz. Und da habe ich erstmal Ideen gesammelt und dann auf Basis dieser Informationen, die ich bekommen habe, habe ich einen ersten Wurf, quasi einen ersten Prototypen sozusagen kreiert, der auch viele, viele Dinge beinhaltet hat, die heute nicht mehr da drin sind, weil man erstmal gucken musste, was kommt gut an. Ne? Mhm. Und habe dann diesen ersten Report veröffentlicht und die Leute waren begeistert. So. Und da dachte ich, okay, cool, weil ich habe nicht einfach nur eine deutsche Variante von dem Report von Michael Essany gemacht. Sowas mache ich nicht, sowas mag ich auch nicht. Sondern ich muss mich damit wohlfühlen. Das muss auch etwas sein, was ganz klar meine persönliche Note beinhaltet. Und ich habe halt gesagt, ich arbeite vor allem mit Daten. Ich visualisiere gerne Daten. Und jetzt mache ich einen Report, der genauso funktioniert. Ja? Wo du versuchst, die wichtigsten Informationen so darzustellen, dass die Leute relativ schnell damit Entscheidungen treffen können. Und weil nicht jeder hat halt auch die Zeit, neben seinem normalen Vollzeitberuf ständig diesen ganzen intensiven Research zu machen, sagen wir mal ehrlich. Ja? Das sind Leute, die haben Familien, die haben ja auch ein Privatleben, nicht so wie ich. Und dann hilft das den Leuten. Ne? Und so hat sich das so ergeben. Ne? Und das ist, ich weiß nicht, das hat relativ klein angefangen und dann ist es so über die Zeit gewachsen. Ja? Weil spricht sich herum und die Leute haben dann irgendwann auch gemerkt, meine Güte, ich kriege hier unfassbar viel guten Inhalt für einen wirklich, wirklich kleinen Preis. Und das ist auch das, was, glaube ich, der Erfolg des Ganzen war. Ne? Einfach fair. Ein faires Angebot. Ne?
Was bekommt man da in diesem Report? Also kannst du da nochmal so kurz anreißen für die Leute, die das nicht kennen?
Ja, also ohne jetzt in die krassen Details zu gehen, aber im Endeffekt ist es so, das ist ein zweiwöchentlicher Report, der rauskommt. Und der besteht aus zwei verschiedenen Arten von Reports. Zum einen gibt es die Research Reports. Das sind wirklich tatsächlich immer es ist ein PDF, E-Books, wenn man so möchte, in der Regel zwischen 60 und 80 Seiten, je nach Themenbereich. Und die beinhalten dann tatsächlich sehr ausführliche Analysen, die natürlich immer nach dem gleichen Schema ablaufen, aber es sind sehr detaillierte Analysen zu einem übergeordneten Thema und dann mit 3 bis 4 Nischen-Deep Dives, wo man quasi dann detaillierter in die Sache reingeht. Das sind die Reports, die häufiger kommen. Und dann ist es aber so, dass in regelmäßigen Abständen auch sogenannte Methodik-Guides mit dazukommen. Und die Methodik-Guides sind tatsächlich einfach meine Art und Weise, an Research heranzugehen. Teilweise auch nicht nur auf Research beschränkt, sondern auch einfach, wie ich generell auch mein Geschäft betreibe, wo man im E-Commerce halt einfach, wie man im E-Commerce halt auch agieren muss. Und es ist im Grunde genommen so eine Art langfristiger Kurs, wenn man so möchte, ja. Nur, dass man halt die Materialien nicht alle sofort bekommt und erschlagen wird, sondern man kriegt sie halt Stück für Stück. Und für jeden ist dann immer wieder was dabei, für andere gibt es dann halt erst zu späteren Zeitpunkten Inhalte. Aber wirklich, ich versuche tatsächlich alles Mögliche anzugehen, vor allem jetzt heutzutage, weil gerade am Anfang ging es darum, die Basisinformationen den Leuten mitzugeben. Und jetzt ist es halt wirklich so, jetzt diversifiziere ich halt tatsächlich auch in ganz andere Themen hinein, die nicht mehr ausschließlich nur mit Merch bei Amazon zu tun haben. Ne?
Finde ich echt gut. Übrigens habe ich auch gesehen, nur um da noch einen Punkt zu sagen, was sehr Faires von dir, nämlich normalerweise ist es ja so, bei anderen Guides, wenn du halt irgendwann einsteigst, dann hast du halt die alten Guides nicht. Das ist halt so. Und jetzt könnte man natürlich einerseits entweder sagen, ja, wenn du einsteigst, dann kriegst du die alten auch. Da sagst du ja korrekterweise, das wäre unfair den Leuten gegenüber, die schon lange dabei sind. Aber ich finde, du hast eine total coole Lösung gefunden mit diesem Modell irgendwie, dass wenn man, je länger man dabei ist, desto mehr alte Guides kriegt man ja auch noch nachgereicht dazu. Gerade diese Methodik-Guides, und das muss man mal sagen, so Props, das fand ich eine sehr, sehr gute Lösung, auf die man erstmal kommen muss. Da hast du so das Beste für alle geschaffen, glaube ich. Das ist echt cool.
Ja, weil ich muss natürlich auch gestehen, diese Methodik-Guides sind die Leute wirklich ganz besonders interessieren.
Klar.
Und das will ich den Leuten natürlich nicht vorenthalten. Ja. Und trotzdem muss ich aber dann balancieren muss eine Balance finden zwischen den Leuten, die seit Anfang an dabei sind und die halt neu dazukommen. Ich arbeite auch nach wie vor an einer Lösung, um sozusagen den Leuten eventuell in der Zukunft mal zu ermöglichen, auf alles Zugriff zu bekommen, auch ohne groß zu warten, aber da muss ich tatsächlich, das ist nicht so leicht zu strukturieren, wenn man unterschiedliche Kundengruppen hat, und ich bin immer ein Freund davon, meine besonders treuen Kunden am besten zu behandeln. Das ist nichts gegen die neuen Kunden, das ist aber halt einfach so wie ich halt an die Sache rangehe. Ne?
Das ist gut, es wird ja üblicherweise andersrum gemacht. Ja, das
ist es leider Gottes, ist es tatsächlich in der Regel andersrum, ja.
Die Beliebtheit dieser Reports zeigt ja auch schon, wie wichtig letztendlich Research und ja alle Daten für Amazon-Business-Modelle sind. Ich meine, deine Reports gibt's zumindest Stand heute ausschließlich für MBA. Ordne doch nochmal so ein, wie ist das aus deiner Sicht? Wie wichtig sind Daten für den Erfolg in Business-Modellen? Ich meine, wir sind ja jetzt hier in einem KDP-Podcast. Wie schätzt du das Ganze ein?
Ich glaube, Daten sind für die überwiegende Mehrheit der Menschen extrem wichtig für den Erfolg. Grundsätzlich kann man sagen, es gibt Leute, die haben ein Gespür für Dinge, für den Zeitgeist, für alles Mögliche, und die benötigen keine Daten. Die spüren das einfach. Die sehen das in der Welt, die haben eine Idee, sie setzen es um, bam. Dieses Glück hat die überwiegende Mehrheit der Menschen, auch ich, leider nicht. Und deswegen sind wir natürlich gezwungen, uns mit Daten zu befassen, aus einem ganz einfachen Grund. Das ist jetzt vielleicht im Print-on-Demand-Bereich nicht so unfassbar relevant, weil man ja nicht unbedingt selbstständig sein muss, um in dem Bereich tätig zu sein. Aber nehmen wir mal an, man müsste selbstständig sein. Selbstständig sein bedeutet ja vor allem, und das ist meine Sichtweise, Risikominimierung, aber anders. Nicht Risikominimierung, weil ich keine Risiken eingehen möchte, sondern ich muss versuchen, mit dem minimalsten Risikoeinsatz das Maximale rauszuholen. Und das kann ich eigentlich nur tun, indem ich mir Evidenz hole in irgendeiner Form. Und eine Sache, die man gerade im Online-Marketing erst ein bisschen später lernt, meines Erachtens, ist, das Gesetz der großen Zahlen ist total anwendbar im Online-Marketing. Also krasser als sonst irgendwo. Und es ist halt einfach so, wenn du einen gewissen Prozentsatz an Leuten convertest, ja, nehmen wir mal an, du verkaufst irgendein Produkt, kommen 100 Besucher und du weißt strukturell, 3 von denen abonnieren oder 3 von denen kaufen das Produkt, dann kann ich dir sagen, wenn du einfach mal den Traffic verhundertfachst, wird sich nichts an den Prozenten ändern. So. Und wenn man dieses Konzept verstanden hat, dann versteht man auch, warum dieser datenbasierte Ansatz so wichtig ist, weil es ist halt gerade, wenn man Dinge skalieren möchte, halt unfassbar bedeutend. Ja? Und deswegen, also wenn ich nicht mit Daten arbeite, dann stoche ich im Dunkeln. ja, dann ist das ein Raten. Ich möchte aber nicht raten, sondern ich möchte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass ich Erfolg habe. Und das tut man im Grunde genommen, indem man einfach vorher seine Hausaufgaben macht. Ne? Also so, das waren jetzt viele Worte für etwas, was im Grunde genommen ganz, ganz simpel ist. Ne?
Ich fand es aber gut, weil die Herleitung logisch ist. Also es ist wichtig für die Herleitung, denke ich. Also es war interessant, ja.
Und es wird meiner Meinung nach immer noch von viel zu vielen Leuten ignoriert. Also du weißt gar nicht, gerade im Self-Publishing-Bereich, wie viele Leute da draußen sich monatelang hinsetzen, ein Buch schreiben, 0% Research machen oder ganz, ganz wenig veröffentlichen und dann fangen sie plötzlich an, sich zu wundern, ja, mein Buch funktioniert überhaupt nicht, woran liegt das und so weiter. Hätten sie vorher eine Stunde Research gemacht, hätten sie das meist schon vermeiden können.
Na gut, man muss fairerweise sagen, damit stehen sie natürlich aber auch nicht alleine da. Das passiert ja selbst den Besten. Ne? Also es gibt ja einen Grund, warum so viele Unternehmen, auch, also Startups auch scheitern. Und da gibt es natürlich eine ganze Latte an Begründungen dafür. Und vielfach liegt es auch einfach daran, dass ihnen das Geld ausgegangen ist. Aber eine der wichtigsten und größten Gründe dafür, warum Startups scheitern, ist, weil es keine Nachfrage für ihr Produkt gab. So, und das sagt dir natürlich unfassbar viel darüber, wie groß die Bereitschaft ist, die tatsächliche harte Arbeit im Vorweg zu machen, um zu validieren, ob es wirklich jemanden gibt, der das braucht. Ja?
Aber da habe ich auch immer das Gefühl, das hängt auch damit zusammen, dass die Leute so eine Blauäugigkeit entwickeln, wenn es um ihr eigenes Produkt geht. Also ich glaube, ich merke das auch häufig bei uns, also im Coaching, wenn Leute kommen mit Nischen, die vielleicht, wo offensichtlich im ersten Moment ist, dass da keine Nachfrage ist. Aber dann tendieren Leute häufig dazu zu sagen, ja, die Nachfrage ist halt nicht da, weil es halt auch kein entsprechendes Produkt gibt. Und dann fehlt halt manchmal dieser Sprung zu sagen, ja, vielleicht gibt es das Produkt aber auch nicht, weil die Nachfrage nicht da ist. Also es ist, ich habe das Gefühl, häufig sind Leute dann so, also das ist im Startup-Bereich noch krasser, glaube ich, wahrscheinlich als im Self-Publishing, so überzeugt von ihrem Produkt, dass sie denken, ja, die Nachfrage ist aber nur nicht da, weil die Leute mein Produkt noch nicht kennen. Alles gut. Und da dann sozusagen diese gesunde Balance zu bekommen, sich selber oder die Reflektiertheit zu bekommen, sich selber einschätzen zu können und zu sagen, liegt es jetzt wirklich daran oder ist einfach vielleicht auch generell keine Nachfrage da? Das ist wahrscheinlich die Kunst und da kommt auch Risikoaffinität ins Spiel. Wenn ich sage, ich bin einfach risikoaffin, dann probiere ich es halt einfach aus und wenn ich risikoavers bin, ja, dann mache ich es einfach lieber nicht, wenn ich nicht den klaren Nachweis habe, dass die Leute mein Zeug kaufen würden.
Also ich glaube, das ist natürlich auch gefährlich. Ne? Sowas passiert auch, glaube ich, sehr häufig, vor allem bei Leuten, die sich nicht austauschen mit anderen. Also wenn du niemanden hast, der deine Ideen challenged, ja, und mal hinterfragt, dann wirst du grundsätzlich immer nur von deiner eigenen Gedankenwelt ausgehen. Und das passiert, glaube ich, gerade im Online-Bereich bei Leuten, die nebenbei als Hobby irgendwas am PC tun, mega viel, weil sie natürlich in dem Moment ausschließlich sich mit ihrem PC unterhalten. Ja. Und mit herzlich wenig anderen Menschen. Und du hast das Wort blauäugig verwendet. Das ist tatsächlich natürlich der richtige Begriff. Aber ich glaube, das liegt einfach nur daran, weil sie häufig nicht gesehen haben, wie das auch anders funktionieren kann, wenn man es mal anders macht. Ja, du musst ja dieses Erfolgserlebnis ja auch haben.
Ja.
Und dann den kausalen Zusammenhang halt auch für dich dann auch herstellen. Aber wenn es dann einmal Klick macht, dann ändern die Leute, glaube ich, auch ihren Ansatz ganz arg.
Ja, das glaube ich auch, da hast du recht, ja.
Und da ist ja auch wieder der große Vorteil bei den Amazon-Business-Modellen, weil du auch gerade den Vergleich hattest zu so normalen Startups. Da muss man teilweise auch so ein bisschen ins Blaue hinein das Ganze machen. Aber das ist ja der große Vorteil bei Amazon, wir haben ja die Daten. Ja, wir haben ja den Sales Rank. Du siehst ja, dass es für den Bereich keine Nachfrage gibt. Und sich dann zu sagen, ja, ich mache es aber trotzdem, ja, weil ich habe da ein sehr gutes Gefühl. Also das ist für mich schon grenzwertig. Das ist so, ich glaube, das ist auch eine gewisse, also man muss ehrlich zu sich selbst sein teilweise. Ich glaube, das würde schon einen sehr, sehr weit bringen. Ich habe mir auch angewöhnt, mich teilweise wirklich einfach mal selbst zu hinterfragen. Ja? Ich glaube, wenn man das regelmäßig macht, dann checkt man auch immer die Schwächen seiner eigenen Ideen und verhindert damit schon, dass man auf die Nase fällt.
Ja, oder was ich häufig mache, ist, ich bin tatsächlich total anfällig für sowas, ne? Ich habe dann halt, weil ich mich auch divers interessiere, ja, und dann kommt da plötzlich ein neues, spannendes Thema um die Ecke. Und ich bin dann dermaßen davon wirklich, das frisst mich auf, ja. Also ich will dann quasi in dem Moment das machen, da ist die volle Motivation da. Und dann muss ich mich aber nochmal hinsetzen und sagen, Moment, du lässt das jetzt nochmal irgendwie 2 Tage liegen, schläfst drüber und wahrscheinlich denkst du so morgen, boah, ist das die dümmste Idee aller Zeiten, ne? Das ist, ich glaube, das ist, man kann sowas machen. Und ich glaube auch, dass man muss sich das aber auch leisten können. Wenn du ausreichend Erfolg hast und so einen Basisumsatz, dann kannst du anfangen, solche Experimente zu machen. Hm. Und dann, da ist auch immer mehr wieder ein Treffer dabei. Man muss sich einfach nur bewusst sein, dass das Risiko, dass man halt, der Einsatz ist halt größer. Ne?
Genau.
Ne? Und gerade auch bei KDP, ne? Wir haben ja einen viel größeren Fokus auf Einzelprojekte mit viel höheren Erstellungskosten. Wenn wir jetzt im MBA-Bereich unterwegs sind, da erstellt man halt eben mal ein Design und wenn das floppt, dann floppt das eben. Mhm. Wenn man aber mehrere Monate und vielleicht auch mehrere tausend Euro in so ein Buch gesteckt hat, da kann man sich kaum erlauben, großartig Flops zu haben. Es sei denn, wie du sagst, ne, wenn man schon sehr, sehr gut unterwegs ist, dann kann ich auch mal ein bisschen mehr Risiko eingeben, wenn auf der anderen Seite die Renditeerwartung auch relativ groß ist. Aber gerade für Anfänger bin ich der Meinung, sollte man da eher versuchen, das Risiko, ich will jetzt nicht sagen, nahe Null zu bringen. Es wäre natürlich wünschenswert, aber so wenig Risiko wie möglich einzugehen und dann lieber Abstriche in der Rendite erstmal hinzunehmen.
Ja. Ja, und das geht auch tatsächlich ganz gut. Also ich merke das auch mal bei mir, also wie du, Christian, würde ich auch sagen, ich habe auch so eine Tendenz dazu, dahin zu tendieren. aber wenn man so klare Metriken hat eigentlich, also wir arbeiten immer mit sehr klaren Metriken und wenn man sich die immer wieder in den Kopf ruft, dann kann man sich da auch selber kontrollieren und dann merkt man, ey, ich halte mich eigentlich gerade nicht an meine eigenen Regeln und ich sollte jetzt nochmal einen Schritt zurück machen. Und dann kann er das echt schützen. Also deswegen ist es immer wichtig, glaube ich, für sich selber irgendwelche festen Metriken aufzubauen, an denen man Sachen nochmal checkt oder wo die Ideen durchlaufen müssen, bevor man da Geld reinsteckt, damit man sich vor sowas auch echt schützen kann. Weil es gibt halt dann doch immer, das ist ja der Kern von Research, es gibt klare Daten, es gibt klare Fakten, an denen man sich festhalten kann und meistens liefern die einen sehr guten Eindruck davon.
Ja, ich glaube, da muss man halt einfach dann auch als Mensch so gestrickt sein. Ne? Es gibt halt einfach Leute, die arbeiten nicht so strukturiert. Ja, das ist, ja. Ich bin zum Beispiel sehr strukturiert in der Hinsicht, aber ich weiß, also meine Frau zum Beispiel, die dreht durch, wenn die so arbeiten müsste wie ich, ja, ich bin Roboter für sie da im Vergleich, ja. Und das heißt nicht, dass das eine erfolgreicher ist als das andere, aber da, jeder muss natürlich auch für sich seinen Weg finden. Am Anfang ist es ja einfach so, dass die meisten Leute derart eher verunsichert sind. Sie kriegen ganz viele Ratschläge von links und rechts und wissen nicht, was ist denn jetzt das Richtige. Und sie wollen halt nichts falsch machen. Das ist aber natürlich noch viel schlimmer, als Risiken einzugehen, wenn du einfach gar nichts machst, weil du versuchst zu überanalysieren und du suchst nach der perfekten Nische, wie man ja immer so sagt. Ja gut, wenn du gar nichts machst, passiert halt auch nichts, ne?
Aber was mich da interessieren würde, und das ist vielleicht auch so ein Kern dessen, was wir gerade diskutiert haben, wie triffst du eine Abwägung zwischen deinem Bauchgefühl und Daten, wenn die beiden Sachen nicht übereinstimmen dann am Ende? Weil das ist ja quasi dann die Situation, die wir da haben. Man glaubt irgendwie, dass was anderes, dass was funktionieren könnte oder dass was gut aussieht, aber die Daten sagen vielleicht dann ein bisschen was anderes oder sagen halt vielleicht auch gar nichts dazu. Wie triffst du dann deine Abwägung da?
Naja gut, grundsätzlich muss man ja erstmal sagen, Daten sind ja nichts weiter als nur Daten. Daten haben ja keine Bedeutung an sich, sondern Daten bekommen eine Bedeutung durch Kontext oder einen Filter, den man aufsetzt. Und teilweise ist es ja auch so, gerade also Keywords sind ein total gutes Beispiel dafür. Wenn du halt mal Longtail-Keywords nimmst, muss man ja einfach auch mal konstatieren, dass nicht jedes Longtail-Keyword so eindeutig ist. Ja, da sieht man halt 3 Buchstaben oder 4 Buchstaben in einer Abfolge. Und du könntest wahrscheinlich 4, 5 Leute fragen bei einigen Keywords und die würden sagen, komplett unterschiedliche Wahrnehmungen haben und auch Interpretationen, was der Mensch, der danach jetzt, also der das eingegeben hat von zu Hause, was er hatte, sich haben will. Ja? Mhm. Und das kann man herausfinden, wenn man natürlich weiter tiefer sucht und mal guckt, was sind die Ergebnisse dann dabei, die dabei rauskommen, welche von diesen Ergebnissen sind beliebter, das kann man ja erkennen, entweder an einem Bestseller-Rank oder an den Bewertungen. Oder, und das ist aber dann auch der Punkt, wo die Leute den Schritt nicht weitergehen, das ist, finde ich, gerade bei Büchern bietet sich das unfassbar gut an, nicht einfach nur die Ergebnisse anzugucken, sondern tatsächlich die konkreten Bücher anzuklicken und dann in den Bewertungen mal reinzugucken. Hm. Also ich habe mir angewohnt, ich guck mir immer die besten und die schlechtesten Bewertungen an. Und so kann man relativ gut herausfinden, was die Leute lieben und was sie hassen. Und dadurch, wenn man das macht, und da braucht man sich nicht alles anzugucken, aber da kriegt man ein relativ gutes Bild. So, habe ich diese Daten, also sind all diese Informationen verfügbar? Ja, dann würde ich grundsätzlich immer nach Daten gehen. Das Bauchgefühl kommt bei mir immer dann rein, wenn ich einen Punkt erreiche, wo ich mit unvollständigen Daten arbeiten muss. Ja. Und dann ist Bauchgefühl natürlich auch nicht nur reine Intuition, sondern es ist natürlich auch Erfahrungswerte. Die kannst du natürlich auch erst nach einer Zeit haben. Am Anfang ist es wahrscheinlich Bauchgefühl. Nach mehreren Jahren sagt man, das ist eine unfassbare Erfahrung. Ja.
Aber das ist wirklich krass, das unterschätzt man wahnsinnig, finde ich. Das ist beim T-Shirt-Business wahrscheinlich genau wie bei KDP, was Erfahrung für eine Rolle spielt, dass man Sachen, T-Shirts, also bei dir ist wahrscheinlich T-Shirts und bei uns würde ich wahrscheinlich sagen, dass wir Büchern ansehen können, ob sie erfolgreich werden oder nicht. Und bei T-Shirts ist es bei dir wahrscheinlich ähnlich, dass man das einfach, das ist einfach irgendwann im Gehirn drin. So.
Ja. Ich würde sagen, es gibt, also T-Shirts sind vielleicht noch mal ein bisschen eigenartiger, weil bei Büchern geht es ja vorrangig, also ich sage nicht, dass Covers nicht wichtig sind, Covers sind natürlich sehr wichtig, aber bei Büchern geht es ja dann doch vorrangig um den Inhalt, würde ich jetzt mal so behaupten. Und bei T-Shirts muss man dazu sagen, da geht es halt ja nahezu ausschließlich, da geht es natürlich auch um den Inhalt, je nachdem, was für eine Art von Design das ist, wenn das halt irgendein Spruch sein soll oder so, ja, kann man das als Inhalt bezeichnen von mir aus. Aber dann ist ja das, was man vorrangig sieht, ja das Visuelle. Und da ist halt das leider so, die künstlerische Seele wird wirklich nicht glücklich im T-Shirt-Geschäft, weil natürlich der Geschmack der breiten Masse denkbar schlecht ist. Ja, deswegen scheitern ja auch so viele tatsächliche Illustratoren viel mehr im Merch-Bereich als Leute, die einfach sich auskennen mit E-Commerce, mit Online-Marketing, ja. Weil sie zu ideologisch an die Sache herangehen. Ne? Deswegen man kann es nicht immer ganz vergleichen. Ich würde tatsächlich sagen, KDP ist wirklich nochmal ein anderer Bereich. Es ist natürlich alles verwandt, aber das, worauf es ankommt, glaube ich sogar, ist in vielen Belangen anspruchsvoller, tatsächlich.
Ja, obwohl man natürlich auch dazu sagen muss, für den Kauf spielt jetzt der Inhalt auch nicht so die Rolle. Ja, also klar, wenn du ein schlechtes Buch hast, dann spiegelt sich das schon auch in den Bewertungen wieder. Mhm. Aber initial für den Klick und für den Kauf ist es eigentlich ähnlich zur MBA. Ja, wir gucken uns an, wie sieht der Titel aus, wie gut ist das Cover, wie gut konvertiert die Copy und so weiter. Und das ist ja letztendlich dann alles verkaufsfördernd. Und meiner Meinung nach kann man selbst mit einem richtigen trashigen Content auf Amazon KDP gut verkaufen, zumindest erstmal kurzfristig.
So einen Monat lang.
Ja, ich glaube, das kommt ja auch so ein bisschen auch auf den Kunden natürlich an. Ne? Also ich bin halt so ein Designopfer. Ne? Also wenn du mir zweimal das gleiche Buch vor die Nase hältst und eins hat echt ein richtig schickes Cover, ja, auch mit so einer Kombination aus Matt-Finish und noch ein bisschen, ne? Und dann irgendeins, das halt echt so billig ist wie aus den 80ern, ja, dann. Also wenn es vielleicht könnte es sogar noch ein bisschen teurer sein. Ich würde es wahrscheinlich nicht. Es ist genauso wie die Leute, die dann so ein Hardcover halt bevorzugen gegenüber einem Taschenbuch. Ne? Da spielen halt noch andere Aspekte mit rein, ja.
Aber das beobachten wir im Markt auch. Also diese Feinheiten, ja, das Cover ist ein Tick besser, der Beschreibungstext ist ein Tick besser, der Titel ist ein Tick stimmiger. Das sind so Feinheiten, die aber dann in Summe teilweise auch unterbewusst, ja, das ist ja keine aktive Entscheidung, die du da triffst, sondern das nimmst du teilweise einfach unterbewusst wahr, die dann in Summe einen echt großen Wettbewerbsvorteil darstellen. Mhm. Ja. Und deswegen bin ich auch ein großer Fan von diesem alles bis in die Haarspitzen optimieren. Mhm. Ja. Wirklich alles testen, alles aufeinander abstimmen, um 100% rauszuholen. Und dann bist du vielleicht 1 Zentimeter in Führung am Ende, aber das reicht eben aus, um den Klick und um den Sale zu bekommen.
Ja, und wie ich halt am Anfang ja sagte, ne, das Gesetz der großen Zahlen, dieser eine kleine Zentimeter ist mit dem richtigen Volumenhebel natürlich trotzdem gigantisch. Ja. Ja, das darf man nicht unterschätzen. Deswegen gebe ich total recht, das ist mega wichtig zu optimieren. Gerade wenn man halt einen Winner hat, nicht einfach zu denken, okay, ich habe jetzt einen Winner, super, top, weiter zum nächsten, sondern unter Umständen kannst du halt noch mehr rausholen.
Ja. Und bei Amazon ist halt auch viel Top oder Flop, ne? Gerade so bei Werbeanzeigen. Wenn du diesen Zentimeter vorne bist, dann wirst du ausgespielt. Falls nicht, dann wirst du nicht ausgespielt. Und dieses ausgespielt werden oder nicht ausgespielt werden, das kann Welten bedeuten. Ja, auf hochfrequentierten Keywords und so weiter. Deswegen ist gerade das so wichtig und deswegen macht es auch Sinn, wirklich alle Daten auszuwerten, wirklich alles zu testen und so weiter.
Ja, ja, also das ist, um vielleicht eine Parallele zu ziehen aus dem anderen SEO-Bereich. Und da ich auch einen Blog betreibe, habe ich da relativ viel Erfahrung auch mit. Die Leute sind ja oftmals sehr erschrocken darüber zu sehen, was für einen Unterschied das macht, unter den Top 3 Ergebnissen zu sein bei Google in den Suchergebnissen. Ja. Und es ist halt einfach so, sobald du halt weiter unten bist als Platz 3 oder 4, bricht das, also das ist ein unfassbares Gefälle. Ja. Ab Seite 11 existierst du so gut wie gar nicht. Und wenn du auf Platz 1 bist, ist es halt wirklich das Gros, aber halt Platz 2 ist halt schon mega viel weniger. Ne? Und da sieht man halt, wie wichtig das ist tatsächlich, ne, die kleine Optimierung, ja.
In welchen Bereichen würdest du sagen, spielen Daten und Research so die größte Rolle? Also wir haben ja jetzt schon so ein paar angeschnitten, ja, Nischenrecherche und vielleicht auch mal die Zielgruppe befragen, auch mal keine schlechte Idee. Was sind da so die Kerngebiete?
Da müsstest du, glaube ich, nochmal konkreter sagen, in welchen Bereichen, also meinst du jetzt, in welchen Bereichen bei KDP oder in welchem Aspekt? Genau. Das ist natürlich... Wo ist es am wichtigsten? Also ich glaube, das Research, ich betrachte das mal in Phasen. Ich muss ja gestehen, meine KDP-Erfahrung ist überschaubar, aber beim Merch ist es nicht fundamental anders, würde ich mal annehmen. Ich persönlich gehe so vor, dass ich nicht die gesamte Recherche auf einmal mache, sondern ich habe eine erste Phase, die eher so eine Art explorative Recherche ist, wo ich versuche herauszufinden, was könnte überhaupt anspringen. Ja, wo ich sehr oberflächlich, aber halt schon mit Daten, beispielsweise mit ganz konkreten Keywords, versuche, Dinge zu platzieren. Und da gehe ich dann auch durchaus mal mit einer Gießkanne ran. Ja, also das ist bei Merch einfacher als bei KDP. Ne? Aber da gehe ich mit einer Gießkanne ran. Aber mit einer gezielten Gießkanne, wo ich halt schon vermute, das klappt. Und dann gucke ich aber am Ende anhand der Zahlen, was tatsächlich auch funktioniert. Ja, und irgendwas schlägt ja auch an. In meinen Reports ziehe ich immer sehr gerne den Vergleich zu der Ölbranche, weil ich einfach diese Bilder im Kopf habe aus meinem alten Job und spreche immer davon, dass man überall mal Löcher reinbohren muss. Und, und irgendwann stößt du halt auf Öl. Da kommt halt erstmal ein kleines bisschen raus. Und dann weißt du aber, oh, da ist ein Reservoir. Ich weiß aber noch gar nicht, wie groß das Reservoir eigentlich ist. Und in dem Moment, wo ich aber dann diesen Treffer habe, dann überlege ich mir, okay, in was für einer Nische habe ich mich denn jetzt gerade bewegt? Wie groß ist diese Nische? Und zwar nicht nur vom Volumen her. Und dafür nutze ich dann meistens irgendwelche Tools, die mir halt Suchvolumen oder zumindest geschätztes Suchvolumen geben. Also wie groß ist diese Nische? Kann ich dieses Volumen auch in Relation setzen zu Nischen, die ich bereits bearbeite und wo ich halt auch ein Gefühl dafür habe, wie viel ich da rausholen kann? Und wenn ich dann das Gefühl habe, okay, das lohnt sich, da mal reinzugehen, dann gehe ich erst tatsächlich wirklich tief rein. Aber dann bohre ich das Ding auch komplett auf, versuche alles zu verstehen, halt angefangen von, also ich tummel mich dann auch viel in Foren. Ja? Also ich gehe dann wirklich in die komischsten kleinen Foren rein, melde mich da an. Also teilweise sind das noch Foren, die sehen aus, als wenn sie aus den 90ern wären. Und
sind Foren ja, auch normalerweise.
Ja, genau. Und ja, aber auch mit diesem Look, weißt du? Also die,
ja,
die
klar, ne? Bulletin Board.
Ja, genau, richtig Bulletin Board. Und das ist total spannend. Weil das ja auch alles so ultra anonyme Bereiche sind, teilen die Leute ja auch total offen. Und da siehst du dann, wie Leute auch wirklich echt reden, was sie für einen Jargon verwenden. Es gibt fast in jedem Board zu jeder Nische, also quasi jedem Hobby oder sonst was, auch so einen eigenen Thread, lustige Sprüche. Das ist witzig, weil die existieren meistens deswegen, weil die Leute über Suchmaschinen keine langen, fertigen Listen gefunden haben. Also setzen sie sich zusammen und sagen, Leute, lass mal eine Liste zusammenstellen. Und das ist mega. Das ist so mega, weil da findest du die Perlen, auf die noch keiner gekommen ist. Weil, seien wir mal ehrlich, ich würde mal behaupten, dass 80 bis 90% der Leute, die zumindest bei Merch unterwegs sind, was machen die? Effektiv orientieren sie sich nur an dem, was schon da ist, wandeln das ein bisschen ab. Vielleicht kommen sie mal mit einem anderen Spin auf einem Spruch. Aber wirklich komplett neue Dinge entwickeln tun nur sehr wenige. Das ist schade, weil die Leute würden auch tatsächlich was anderes kaufen, wenn man es ihnen mal zeigt. Und da findest du die Perlen. Und also das ist da nicht nur in Foren. Foren sind einfach ein sehr gutes Beispiel, um wirklich zu gucken, wie die Leute ticken, weil du kannst dann halt tatsächlich auch mit denen reden. Und einfach mal selbst zu schreiben, so ein bisschen, das ist halt witzig. Meine Recherche geht dann halt wirklich von oberflächlich zu detailliert. Also wenn ich mich in einem Bereich überhaupt nicht auskenne, dann werde ich anfangen mit einem Wikipedia-Artikel, dann lese ich den halt, dann gucke ich mir auch ein Explainer-Video an und all solche Dinge. Andere Aspekte, die ich bei so einem Researcher halt auch mache, ist, dass es da bin ich aber, glaube ich, tatsächlich ziemlich sicher, dass das sehr spezifisch ist auf Merch, aber ich habe so ein kleines Modell, was ich auch in meinen Reports halt immer den Leuten mitgebe, ist, ich nenne das KPM-Modell. KPM, weil ich nach drei Elementen suche. Ist es kontrovers? Ja? Gehört es zur Popkultur? Oder ist es in irgendeiner Form in den Medien thematisiert? Und je mehr von diesen drei Bereichen sozusagen getickt werden, desto höher ist das Potenzial von diesem Thema, dieser Nische und diesem Design, auch wirklich die Leute zu begeistern, weil die Leute oftmals ja auch sehr akut themenbasiert Sachen kaufen, weil sie irgendwie gerade irgendein Zeitgeist, irgendein Thema ist gerade relevant für sie. Und wenn nichts davon getickt ist, dann ist es halt schwierig. Dann halte ich mich persönlich eher davon fern. Ne? In KDP würde ich jetzt sagen, ist, glaube ich, das ein Stück weit weniger relevant. Was ich machen würde, ist, wenn ich jetzt anfangen würde zu suchen, natürlich informiere ich mich erstmal über die Bestseller, ja, aber einfach nur, um ein Gefühl dafür zu bekommen, gibt es Trends. Ansonsten ist es so, ich weiß gar nicht, was sind eigentlich so die gängigen Research-Tools für KDP? Gibt es ja auch, ne?
Helium 10 ist das, was wir nutzen und was wir empfehlen.
Ja, ist das eine Produktsuche, ne?
Genau, da kannst du über die Blackbox quasi filtern nach gewissen Kriterien. Ja, dass du zum Beispiel sagst, schmeiß mir Bücher raus, die unter einem Sales Rank von 20.000 sind und die im Titel das Wort Hund haben. Im Motto. Und dann kannst du da verschiedenste Filter setzen, was meiner Meinung nach super hilfreich ist.
Also was ich zum Beispiel sehr gerne früher gemacht habe und was wir, also das hatte ich eingangs nicht gesagt, aber ich betreibe ja auch gemeinsam mit Felix noch eine Stock-Design-Plattform, die heißt Threadbasket. Und da vermarkten wir halt auch fertige Designs an Kunden, die dann kaufen können. Die sind halt vorrecherchiert. Und wir haben da einen Mitarbeiter, der macht die ganze Recherchearbeit. Und ich habe den damals angelernt, genauso wie ich arbeite. Und bei Merch habe ich zum Beispiel irgendwann angewöhnt, dass ich in einem ganz bestimmten BSR-Korridor immer nur recherchiert habe. Weil ich wollte nicht die absoluten Ultra, Mega, sonst was BSRs haben, weil die sind dann eh schon, also die sind eh tot danach. Ne? Ich wollte aber auch nicht diese Karteileichen, die halt irgendwie einmal im Jahr gekauft werden, haben. Und es gibt so einen Sweet Spot, zumindest beim Merch, ja, irgendwo zwischen 200.000 und 800.000. Und dann gab es ein Plugin, das habe ich früher noch verwendet. Das hieß Keeper. Es gibt immer noch Keeper. Und das Schöne an Keeper ist, du konntest die tracken halt im Endeffekt, wie sich der Preis verändert von dem Produkt über die Zeit und wie der BSR sich verändert hat. Und das Schöne ist ja, dass jedes Mal, wenn der BSR so einen Spike hatte, ja, weil er irgendwie plötzlich noch deutlich besser wurde, war das ja ein Indikator dafür, dass ich das verkauft hatte in dem Moment. Und deswegen haben wir immer gezielt gesucht nach Produkten oder nach Ideen, die sich konstant und wiederkehrend verkaufen, aber halt nicht zu häufig, sodass sie auf den Radar von all den Leuten kommen, die das alles nachmachen. Ja. Sondern wirklich du kriegst dann halt irgendwie für dieses eine Design irgendwo zwischen 5 und 10 Verkäufe im Monat. Das ist nicht ultra viel, aber ist es genug und machst davon 100 Stück, dann hast du Spaß. Ne?
Ja. Ja, ist, genau, ist schon ein anderer Ansatz als im Buch, ne? Im Buchbusiness, weil du halt bei KDP schon gucken musst. Also 5 bis 10 Mal im Monat ist dann halt ein krasser Flop so.
Ja.
Also steckt da natürlich auch viel mehr Kapital hinter, ne? Hinter so einem Buch. Also das sollte sich eher 5 bis 10 Mal am Tag schon verkaufen,
damit
halbwegs gut wird.
Du ballerst aber natürlich auch eine ganz andere Schlagzahl raus, ne?
Bei genau. Quatsch. Ja, total. Ja. Nee, also wir nutzen auch dafür Helium 10. Also da ist es auch so, dass du auf der Produktseite sehen kannst, also den historischen BSR sehen kannst. Und dem messen wir auch so ein gewisses Gewicht zu, also halten wir auch für relativ wichtig, um wirklich zu sehen, einmal, okay, das ist jetzt kein Trend, der gerade kam, aber auch irgendwie um Saisonalität zu checken. Ja, das ist natürlich, wenn du jetzt irgendwas machst, was nur einen Monat im Jahr sich verkauft, dann wäre es natürlich ärgerlich, wenn du das nicht vorher weißt, wenigstens.
Ja, also Saisonalität ist natürlich immer so ein spannendes Thema, ne? Weil Saisonalität gibt den Leuten ja häufig das Gefühl, ja, lohnt sich das wirklich? Das ist ja nur einmal im Jahr. Und dann sage ich immer, naja, das kommt halt drauf an. Ja, also das hängt wirklich von dem Thema ab und wie wichtig ist das in der Breite der Gesellschaft zum einen. Ja, also Events sind für mich immer schwierig, also wenn es wirklich eine Nische ist, weil dann ist es eventuell zu klein, ne? Aber wenn das ein Thema ist, was aber in der Breite der Gesellschaft schon von Bedeutung ist.
Weihnachten dann, zum Beispiel oder Ostern,
ja, meinst du? Genau.
Um mal Beispiele zu nennen.
Ja. Das sind natürlich die ganz plakativen, die ganz einfachen Beispiele. Dann gibt es aber natürlich auch zum Beispiel, du hast halt im September Cancer Awareness Month in den USA, ist ein Riesenthema. Dann ist natürlich, ja Gott, so also Oktoberfest, ne, die typischen Dinger.
Klar.
Und die sind da hängt natürlich schon ein wahnsinniges Volumen dahinter, wo es sich durchaus lohnt, da auch reinzugehen. Im KDP-Bereich könnte ich mir vorstellen, dass das tatsächlich, da müsst ihr mich jetzt korrigieren, falls ich Quatsch rede, aber ich würde vermuten, dass es viel stärker getrieben wird durch thematische Trends. Ja, also sicherlich vor einigen Jahren ging es schon los, konnte man sicherlich schon erkennen, dass es mit veganen Kochbüchern losging, beispielsweise. Ne? Und solche Dinge. Also wirklich, wo die Leute anfangen, sich zu einem Thema entweder zu informieren oder weil es einfach ja im Zeitgeist gerade ist, gerade medial diskutiert wird. Ne?
Ist ein gutes Beispiel, weil tatsächlich das ein Thema ist, was wir in letzter Zeit oder was ich häufiger hatte, weil man denken könnte, dass genauso wie du gerade vegan gesagt hast, Umwelt so ein riesiges Thema ist. Aber erstaunlicherweise sieht man, dass es im Buchmarkt noch nicht so richtig angekommen ist. Ich glaube, es liegt vielleicht auch daran, dass man in Berlin in so einer Bubble ist ein bisschen und das alles hier sehr, also sehr links und sehr grün sieht. Und deswegen denkt, ja, das muss ja ein riesiges Thema bei den Leuten sein. Natürlich wollen die dazu Bücher kaufen, aber ja, es ist tatsächlich noch ein relativ kleines Gebiet. Also es ist schon ganz spannend. Man muss immer gut prüfen, das ist, was ich damit sagen will. Man muss immer auf die Daten trotzdem gucken.
Ja, genau. Weil da kann man sich sehr schnell täuschen. Und ich glaube, der Trugschluss gerade beim Thema Umwelt ist, also es sei denn, man ist da einfach beruflich in dem Bereich oder man ist halt wirklich mega engagiert in dem Bereich. Umwelt ist jetzt per se nicht ein Thema, was die Massen begeistert.
Ja.
Was die Leute am ehesten noch begeistert, sind Aspekte einer umweltfreundlichen Lebensweise, die sie in ihrem Alltag tangiert.
Ja. Das sagen wir auch immer, genau das. Ne? Ja. Man muss den Leuten runterbrechen, praktisch auf ihr Leben, was bedeutet es für mich, was soll ich anders machen?
Ja, nach dem Motto. Ja, und es gibt halt unfassbar viele, ich hänge jetzt an diesem blöden Rezeptbeispiel, ja, aber es gibt halt unfassbar viele Menschen, die halt unfassbar gerne kochen. So, oder weil sie einfach nicht wissen, was sie jeden Tag, jede Woche aufs Neueste kochen sollen. Und die wollen aber irgendwas in ihrem Leben verändern. Und dann kommen halt solche Trends natürlich mit rein. Ne? Und sei es vegan, vor 3 Jahren hat meine Frau mir schon gesagt, du, das nächste Thema ist gar nicht vegan. Das ist auch nicht Superfoods, sondern das ist regional. Ja, weil regional ist das ökologischste, wenn überhaupt.
Ja, genau. Ne?
Und das, weil das bringt gar nichts, wenn du, oh Gott, jetzt driften wir hier in andere Themen ab, aber das bringt halt gar nichts, wenn du dein Quinoa irgendwie mit einem schwerölbetriebenen Schiff aus Peru hierher gefahren hast, ne? Hast ja auch nichts getan. Und das ist aber was den Leuten, glaube ich, wichtiger wird. Und so würde ich bei KDP bei allem vorgehen, ja? Wirklich mir überlegen, was ist die Art von Buch, mit dem ich überhaupt arbeite. Das ist sicherlich auch so. Ich Ich würde jetzt vermuten, dass die Leute sich auch schon spezialisieren, ob sie jetzt tendenziell eher auf Sachbücher gehen oder auf, ich sag mal so, genau, Ratgeber, Nachschlagewerke oder vielleicht auch die hohe Kunst der Geschichten, wer weiß, ne? Gibt's ja auch. Und trotzdem wird man, glaube ich, in jedem Bereich so einen ähnlichen Ansatz finden können.
Ja, um nochmal so ein bisschen vielleicht die Kurve zur Nischenrecherche zu kriegen. Du hast ja schon mal gesagt, das finde ich sehr interessant, wenn du sozusagen eine Nische hast, so wie du dann vorgehst, ne? Dass du, also hast ja dein Research erklärt. Eine Frage, der wir häufig begegnen irgendwie, ist, dass Leute die Annahmen haben und sagen, ey, ich habe die Nische mir angeguckt, die ist voll. Da kann man nichts mehr machen. Das ist vorbei. Was würdest du solchen Leuten entgegnen?
Die allererste Frage, die ich der Person stellen würde, ist, ja, man muss da kurz überlegen, wie man das ausdrückt, aber ja. Hoffst du einfach nur auf den gottgegebenen Traffic, ohne irgendetwas für den Traffic zu tun, oder bewirbst du auch dein Produkt? Das ist wichtig, weil wenn ich wirklich ausschließlich ohne Werbung arbeite und einfach nur auf den Algorithmus hoffe, das kann man machen, dann ist es so, dass es Nischen gibt, die würde ich tatsächlich als voll bezeichnen, um das jetzt mal ganz profan auszudrücken. Ja, sie sind voll. Mhm. Aber voll ist natürlich auch es ist relativ. Ne? Also du kannst da 100.000 Listings drin haben, aber wenn die halt alle Mist sind, dann ist das eventuell bedeutungslos. Dann heißt es einfach, dass da viele sind.
Ja.
Dann musst du eventuell nicht viel tun, um vorne zu landen. Das ist bei Google nicht anders, ja. Also irgendjemand ist immer auf Platz 1, klar, logisch, ja. Und dann muss man sich halt einfach selbst gegenüber ehrlich genug sein und sich fragen, glaube ich, dass ich die Fähigkeiten habe, das so zu optimieren, dass es auch weiter vorne landet? Wenn man in der Lage ist, die Schwächen der anderen zu erkennen, dann ist das schon mal ein gutes Zeichen. Dann würde ich sagen, ja, dann kann man das durchaus schaffen. Schwierig wird es dann, wenn natürlich die ersten zwei Seiten der Ergebnisse nur mit so mega,
sind.
Ja, also die halt alle irgendwie 30 Bewertungen aufwärts haben. Also da wird es schwierig. Ne? Mit Ads kommst du aber natürlich theoretisch überall rein.
Das stimmt, muss natürlich trotzdem die Qualität stimmen. Ne? Also ist halt, aber ja, völlig recht. Also Sichtbarkeit kannst du dafür machen. Ich weiß noch, wir hatten mal die Frage und ich nehme diesmal vorweg, weil Tom, ich weiß, hatte damals nämlich eine ziemlich gute Antwort auf die Frage und hat dann gesagt, naja, wenn es immer nur danach gehen würde, ob sozusagen schon genug Angebot da ist, dann hätte Tesla ja nie Autos gebaut. So. Weil Autos hatten wir vorher auch schon. Und das fand ich, hat es so eigentlich ganz schön verdeutlicht, dass es auch immer um Grad dann einfach der Innovation geht, denke ich. Also wie innovationsfähig bist du vielleicht auch, das weiterzuentwickeln. Ja. Aber natürlich, klar auch, also Sichtbarkeit spielt da natürlich eine große Rolle und hast du recht.
Ich würde sogar sagen, es gibt keine Nische, die voll ist. Es gibt keine. Weil voll ist halt immer sehr quantitativ. Das bringt einen, glaube ich, gerade bei Büchern halt überhaupt nicht weiter. Ich glaube, bei Designs ist vielleicht immer eine andere Geschichte, aber bei Büchern, da kannst du dich halt super unterscheiden. Ja, und die Kunden, die Nische ist ja letztendlich ein Problem, was wir lösen wollen. Und du kannst jedes Problem immer noch besser lösen und anders lösen und für eine bestimmte Zielgruppe und so weiter. Sodass es einfach immer diesen Unterscheidungsgrad gibt. Klar, es gibt wahrscheinlich Nischen, bei denen sieht man, okay, wie du eben sagst, ne, da sind schon auf der ersten Seite extreme Bretter, jetzt mal auf die Bücher bezogen, von irgendwelchen Verlagsautoren, die jeder kennt und die haben alle über 100 Rezensionen und da gibt es wenig zu holen. Ist auch nicht unmöglich, aber da muss man sich schon richtig Gedanken machen. Und dann gibt es da wieder andere Nischen, ne? Da siehst du halt sofort, da habe ich Angriffspotenzial und so weiter. Und da fand ich bei dir auch cool, Christian, du hast so ein Nischometer in deinen Reports drin gehabt, wo du eben genau das hast. Ne? Einmal den Wettbewerb und einfach die Nachfrage dann daneben. Und ich weiß gar nicht mehr, wie du das einsortiert hattest, wie du das benannt hattest, aber das System fand ich sehr, sehr cool.
Ja, da gehe ich gerne gleich drauf ein. Nur ganz kurz noch ein Gedanke dazu. Deswegen meinte ich auch, voll ist halt ein profaner Begriff. Ne? Ich glaube, viel passender ist eigentlich kompetitiv. Ja? Also es ist einfach ein sehr kompetitives Umfeld. Das heißt nicht, dass du da dich nicht durchsetzen kannst. Es ist halt nur sehr viel anspruchsvoller. Oder wie ein Christian Lindner sagen würde, es sind alles dornige Chancen. Ne?
Ja, oh Gott, ja. Ja, aber das bringt es gut auf den Punkt. Ja, hast recht, ja, stimmt.
Ne? Ja. Und so, und jetzt hier zum Beispiel beim Nischometer, das muss ich ganz kurz umreißen natürlich, Ich versuche gerne, man muss natürlich bedenken, dass wenn ich Research betreibe für den Report, dann mache ich den Research natürlich ein Stück weit anders als für mich selbst nur, weil ich natürlich überlegen muss, wie ich den Leuten am besten einen Wegweiser gebe. Ja, so, weil ich einfach die Erfahrung gemacht habe, dass allzu komplexe Informationen, das bedeutet nicht, dass die Leute nicht in der Lage sind, das aufzunehmen, aber es ist dann nicht unbedingt als Werkzeug gut zu verwenden. Und deswegen versuche ich, die Sachen herunter zu reduzieren auf ihre Essenz. Und das Nischometer ist ganz banal ausgedrückt nichts weiter als eine 2x2 Matrix. Ähnlich wie mit der Boston Consulting Group Matrix, ja, wo ich gesagt habe, nehmen wir doch mal zwei relevante Dimensionen. Und das eine ist halt der Wettbewerb. Und der hat dann einfach die Ausprägung hoch oder niedrig. Und das Suchvolumen, was dann quasi ein Stück weit die Nachfrage ist. Und da auch die Ausprägung hoch oder niedrig. Und wenn man dann eine Nische, das muss man dann natürlich, man nutzt dann halt die Zahlen, aber man muss es halt auch ein Stück weit nach dem Gefühl, ja, wie sich das anfühlt, dann auch plotten. Aber wenn man das dann plottet, dann landen die meisten Nischen in einer von diesen vier Quadranten. Und die Quadranten habe ich dann halt benannt, um sehr bildlich darzustellen, ob das Sinn macht oder nicht, da reinzugehen. Also ich kann es ja mal kurz durchgehen. Also das fängt dann halt zum Beispiel an, hohes Suchvolumen, aber auch viel Wettbewerb ist halt eine Brot- und Butternische. Ja, da wird man immer Verkäufer erzielen können, aber und die meisten Nischen fallen halt auch einfach da rein. Ja? Die attraktiv sind. Und dann gibt es die sogenannten Orchideen. Das sind die Nischen mit einem relativ niedrigen Suchvolumen, niedriger Nachfrage, die aber auch wirklich wenig Wettbewerb haben. Das heißt, da wird man es relativ leicht haben, sich durchzusetzen. Man muss aber halt ein paar mehr von denen halt abdecken, um auf ein nennenswertes Volumen zu kommen. Dann ist es so, dass es die Goldgruben gibt. Die Goldgruben sind eigentlich so ein bisschen wie Bigfoot, hat noch nie einer wirklich gesehen.
Aber wir nennen das mal Gold Nuggets.
Ja, genau, Gold Nuggets. Die findet man vielleicht sogar noch. Und dann habe ich halt einfach ganz plakativ einen Quadranten, der heißt halt Dreck. Ja, der heißt Dreck, weil einfach, da sind alle Parameter schlecht. Und da gibt es einfach viel zu viele andere gute Nischen, um sich seine Zeit darauf zu verschwenden. Ja, weil am Ende muss man ja auch gucken, wo investiert man seine Zeit. Oder ein anderer Ansatz, der finde ich auch ein bisschen da hineingeht, dass Nischen niemals voll sind, ist, man sollte meines Erachtens nicht eine Nische ausschließlich betrachten auf Basis Bewertungen, auf Basis Themen, die es abdeckt oder sonst was alles, sondern man muss sich ja auch überlegen, auch Preise spielen eine Rolle. Und es ist nun mal so, es gibt Leute, die suchen ganz bewusst nicht in einer hohen Preisklasse. Das ist halt so. Die kämen niemals auf die Idee, das teure Buch zu kaufen oder das teure Shirt. Vollkommen egal, ob es besser ist oder nicht. Sie sind nun mal preislich, müssen sie sich in diesem einen anderen niedrigeren Segment bewegen. Und deswegen ist es zumindest im Merch-Bereich so, dass ich immer empfehle, dass wenn ich in eine Nische reingehe, dann gucke ich mir meinen Wettbewerb ganz genau an. Aber ich konkurriere dann nicht nur mit dem besten Produkt, sondern ich platziere dann auch Designs, die ganz bewusst mit den schlechteren konkurrieren. Ja, weil ich sagte immer, ich nenne das Edeka-Prinzip, ja. Du gehst halt rein mit einer richtig guten Brand oben, dann hast du irgendwie deine mega billige Handelsmarke, ja, die ist dieser Welt. Und dann hast du halt so eine etwas edlere Handelsmarke in der Mitte.
Rewe, feine Welt, so.
Zum Beispiel, genau. Und nicht nur, weil du teilweise halt mit dem mittleren Produkt am meisten Geld verdienst, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich besser weggekommen bin in Summe, wenn ich versucht habe, alles zu attackieren. Und nicht nur mich auf eins zu spezialisieren. Um auf den KDP-Bereich da nochmal was zu sagen, ist, ich könnte mir vorstellen, da hängt es ganz stark davon ab, ob man auch wirklich mit einer Verlagsmarke arbeitet oder nicht. Da muss man sich natürlich gut überlegen, ob das Sinn macht. Ne? Also im Merch-Bereich ist das nicht so wichtig, weil da kannst du halt reinschreiben, was du willst. Und das ist auch, da macht es nicht wirklich Sinn, über MBA eine eigene Brand aufzubauen. Aber wenn du halt tatsächlich halt eine Marke hast, dann musst du natürlich überlegen und vorsichtig sein, dass das auch zu deiner Brand-Persona halt auch passt. Ne? Mhm. Und du nicht plötzlich mit einem günstigen Produkt reingehst, obwohl du eigentlich im höheren Segment bist.
Ja, und bei KDP würde ich auch noch eine andere Dimension mit reinbringen. Das ist ja immer dieser Advertising-Gedanke. Ne? Also wenn du jetzt sagst, hey, ich mache jetzt so ein Ja-Produkt, das mag vielleicht funktionieren, wenn du jetzt nicht auf Advertising angewiesen bist, aber dadurch, dass mittlerweile, zumindest bei KDP, die CPC, also die durchschnittlichen Klickpreise, relativ hoch sind, brauchst du halt immer eine gewisse Marge. Das heißt, ich würde schon fast sagen, alles buchmäßig unter 10 Euro, vielleicht sogar 12 Euro, wird ziemlich schwierig. Schon jetzt, ja, und die CPC steigen immer noch an. Das heißt, eigentlich ist diese komplette das komplette Ja-Regal ist eigentlich schon weggebrochen. Es sei denn, du bist jetzt irgendwie so, im Kinderbuchbereich. Das ist nochmal was anderes. Ne? Da hast du aber auch weniger Seiten und kannst vielleicht auch mit einem 7-Euro-Buch immer noch ganz gut Marge bekommen.
Oder was ich mir auch noch vorstellen könnte, das ist jetzt einfach nur eine Idee von meiner Seite. Nehmen wir mal an, man hat so eine Art, man schreibt wirklich viele Bücher, ja, die wirklich inhaltsgeladen sind. Ich könnte mir schon vorstellen, dass wenn man halt so eine Art Standardwerk hat in irgendeiner Nische, zum Beispiel ein guter Freund von mir, der ist ein unheimlich schlechter Angler, aber er und sein Kollege sind so ein bisschen Angler, also im Internet so ein Angel-Influencer. Und er hat
geile Kombi, aber.
Ja, er sagt, naja gut, weil er sich spezialisiert auf Angeln mit Echoloten und so. Und die schreiben, glaube ich, mittlerweile im dritten Buch schon. Und könnt ihr irgendwann später mal auf Amazon schauen. Also die haben zum Beispiel unter anderem den Zander geschrieben. Der Zander ist ein extrem, also soweit ich das in Erinnerung habe, ein sehr erfolgreiches Buch. Und was die irgendwann gemacht haben, ist, sie haben teilweise nicht abgespeckte Varianten von dem Buch, aber sie haben so eine Art Lead-Magnets kreiert, die sie dann auf Amazon verkauft haben. Die hatten dann tatsächlich eher so Broschürencharakter, wenn du so willst. Aber sie waren gut genug, als dass die Leute nicht verärgert waren. Und haben das dann verwendet, um darin ihr Buch zu vermarkten, aber für den Vertrieb über ihre privaten Kanäle. Also nicht über Amazon, ne, um einfach die Marge höher zu kriegen. Weil sie tatsächlich, glaube ich, auch noch Bestände hatten sogar. Und für sowas, wenn man halt tatsächlich so, ich sag mal, eine komplexere Marketingstrategie dann fährt für andere Produkte, dann kann das Sinn machen.
Das ist guter Move, guter Move, um den Traffic von Amazon abzugreifen, auf jeden Fall.
Ja, also das, wie gesagt, das macht dann halt Sinn, wenn man halt, ich sag mal, ein bisschen mit einer breiteren Palette an Produkten agiert als nur Büchern. Ne?
Ja.
Obwohl bei solchen Aktionen sehe ich auch häufig, dass die Leute sich dann immer sehr stark so auf diesen Einstieg in die Produkttreppe erstmal konzentrieren, aber dann sehen sie halt immer das große Geld hinten raus. Ja, also mit den teureren Büchern, mit den teureren Produkten. Und Grundlage ist halt immer, dass dieses Buch auf Amazon sich erstmal verkaufen muss, sonst bringt dir das dahinter alles gar nichts mehr.
Richtig.
Und das ist halt super schwierig, weil wenn du mit diesem ersten Produkt auf Amazon wirklich viel Traffic generieren möchtest, dann muss es halt wirklich sehr, sehr gut sein. Und da liegt dann bei den meisten Leuten so der Fehler. Die machen dann eben irgendeine Broschüre oder irgendwie so ein kleines Einstiegsprodukt und das wird dann so von der Zielgruppe zerrissen. Vielleicht jetzt in dem Zander-Beispiel hier nicht, aber habe ich schon oft gesehen, dass dann Leute irgendwelche Ratgeber veröffentlicht haben, weil sie dann danach noch ein Seminar verkaufen oder einen Kurs. Und dann hatte am Ende der Ratgeber nur noch 3 Sterne, weil da halt gefühlt nur der Blog nochmal irgendwie verpackt wurde. Das ist dann halt Trash.
Ne? Ja, nee, also in dem konkreten Zander-Fall muss man sagen, der Zander ist ein relativ dickes Buch. Also da hat er auch tatsächlich, glaube ich, ein Jahr lang drin geschrieben. Ne? Also das ist schon, das ist wirklich ein sehr, sehr, sehr inhaltlich gutes Buch. Die andere Strategie haben sie meines Wissens verwendet, um nachgelagert dann andere Produkte zu vermarkten, die nicht direkt mit dem Zander-Buch konkurrierten. Sondern es ist dann eher so, du versuchst den, ich werfe da immer so Begriffe hier um mich aus der Corporate-Zeit, den Share of Wallet sozusagen zu erhöhen beim Kunden. Ne? Also, dass du einfach mehr mit diesem einzelnen Kunden machst und nicht mit mehr Kunden in Summe, sondern
Customer Lifetime Value
noch so genau einzuwerfen. Genau, das wäre der Online-Marketing-Begriff, der mir jetzt gerade einfiel, ja.
Viele Leute denken auch bei so Daten und Research natürlich an Tools. Ja, es gibt da so die diverse Tools, mit denen du irgendwelches Suchvolumina abgreifen kannst und so weiter. Bist du ein Fan von Tools? Wenn ja, was nutzt du für Tools? Was braucht man? Hast du da so ein paar Tipps?
Tools sind grundsätzlich was Vernünftiges, ja, weil Tools sehr häufig Komplexität herausnehmen aus einem Vorgang, der sehr häufig sehr schnell überwältigend wird für viele Leute. Deswegen sind Tools schon für viele Leute sehr sinnvoll. Ich persönlich bin allerdings gar nicht so ein großer Freund davon, weil sehr häufig das so ist, dass die Tools werden halt über die Zeit immer größer, immer komplexer, haben immer mehr drin, werden dadurch natürlich auch immer teurer. Schlussendlich reduzieren sich die meisten Leute dann doch irgendwie auf 2 Funktionen oder so. Muss man halt einfach so gestehen, ist so. Ist halt so. Und die einzigen Tools, die ich wirklich für diese Art von konkreten Research auf Amazon bezogen verwende, ist zum einen ein Suchvolumen-Tool, und das ist in dem Fall Keyword-Tool.io. Warum Keyword-Tool.io? Weil ich mich einfach irgendwann auf die festgelegt habe. Man muss einfach sagen, faktisch weiß, also keine einzige dieser Firmen kann für sich beanspruchen, dass sie korrekte Daten darstellen. Das muss man einfach mal so sagen. Das sind alles nur Schätzungen, die auf einer Formel basieren, die sie kalkulieren. Weil die Daten, die sie da teilen, in der Form gar nicht verfügbar sind.
Also Helium 10 sagt zumindest, dass sie eine API haben, ob das jetzt stimmt oder nicht.
Ja, sie haben die haben vielleicht eine API für, also eine API für was genau?
Für das Suchvolumen, soweit ich. Also ich meine, das irgendwann mal gehört zu haben oder gelesen zu haben.
Sie bieten vielleicht eine an für andere, dass sie da sich ansappen.
Nee, sie bekommen tatsächlich Daten von Amazon. Und ich hatte jetzt auch, ich weiß nicht, ob du dieses Publisher Rocket kennst. Das ist auch so ein Amazon KDP-Tool.
Ja.
Die haben auch gesagt, sie bekommen Daten von Amazon persönlich, allerdings nur für den US-Raum. Also es scheint schon Daten zu geben für
Suchvolumen. Es hat sich was geändert.
Ja.
Ja.
Also früher waren das immer Schätzungen. Ich kenne auch noch die Zeiten, wo man immer diesen ganzen Tools nicht glauben konnte. Ja, woher haben sie jetzt diese Daten? Aber tatsächlich gibt es jetzt so eine Art Realtime-Daten.
Würde ich skeptisch betrachten. Also weil ich mir nicht erklären könnte, warum, also was das ja impliziert, ist, dass Amazon sich entschieden hat, 1, 2 oder 3 Unternehmen eine Sondergenehmigung, also aus irgendeinem Grund eine Sondergenehmigung zu geben, ihnen die Daten zur Verfügung zu stellen, die eigentlich niemand bekommt. Das halte ich an sich für sehr, sehr unwahrscheinlich, aus einem ganz einfachen Grund, weil das der kompletten Strategie von Amazon an sich widerspricht. Amazon geht immer so vor, dass wenn sie irgendetwas öffentlich zugänglich machen, dann ist es für alle zugänglich, weil sie es als eine Ressource betrachten, die sie monetarisieren können. Und deswegen